Es sollte eine Partynacht werden, die er nie vergessen sollte. Stattdessen wurde es seine letzte Nacht. Selbst heute, 29 Jahre später, beschäftigt dieser Fall noch viele Menschen da draußen. Es ist das mysteriöse Verschwinden von Damien Nettles. Unser heutiger Fall handelt von einem jungen Mann namens Damien Nettles. Damien wurde am 21. Juni 1980 im Glen Eagles Hospital in Singapur geboren. Seine Mutter war die Engländerin Valerie Nettles und sein Vater Amerikaner namens Ed Nettles. Er hatte außerdem noch drei Geschwister namens Sarah, Melissa und James. Während seiner Kindheit zog er oft mit seiner Familie von Land zu Land, sodass er nie einen wirklich festen Wohnsitz hatte. All das änderte sich aber im Jahr 1990, als die Familie in den Süden Englands auf eine kleine Insel namens Isle of Wight zog. Damiens großer Traum war es, eines Tages Marinebiologie zu studieren, wenn er groß genug war. Ansonsten war sein Leben relativ unscheinbar. Er hatte einen stabilen Freundeskreis und war in der Gegend relativ bekannt. Eine große Leidenschaft hatte er außerdem für die Grunge-Rockband Nirvana und er trug immer Schuhe der Marke Doc Martens. Und so wuchs Damien auf der Isle of Wight zu einem Teenager heran. Bis zum 2. November 1996. Damien war mittlerweile 16 Jahre alt und an diesem Tag zog er ganz normal seine blaue Jeans, schwarzer Sweater und seine Doc Martens an. Er war an diesem Abend mit seinem besten Freund Chris Boone verabredet. Die beiden wollten den Abend miteinander verbringen. Da Chris in East Cowes lebte und Damien in West Cowes, fuhr sein Vater ihn mit dem Auto rüber. Bei der Verabschiedung sagte der Vater ihm noch, dass er bitte bis Mitternacht wieder zu Hause sein sollte. Damien war nett und freundlich und versicherte seinem Vater, dass er auf jeden Fall wieder nach Hause kommen würde bis zur abgemachten Uhrzeit. Der Vater von Damien wusste es zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber es sollte das letzte Mal sein, dass er seinen Sohn jemals sah. Um 19.30 Uhr betraten Chris und Damien dann das Haus eines gemeinsamen Freundes, um dort zu feiern und sich zu betrinken. Das offizielle Alter, um trinken zu dürfen in der UK, ist 18, aber viele Jugendliche fangen schon weit vorher mit dem Trinken an. Es war auch nicht das erste Mal, dass Damien Alkohol trank, von daher war es für ihn nur eine ganz normale weitere Party. Gegen 21.30 Uhr verließen die beiden dann die Party, denn sie wollten zu einem Kiosk gehen, um sich dort noch mehr Alkohol zu kaufen. Sie hatten Glück und wurden nicht nach einem Ausweis gefragt und schafften es somit, zwei Flaschen eines sehr starken Ciders zu kaufen, der 8% hatte. Danach wollten sie sich auf den Weg nach West Cowes machen. Dafür mussten sie eine Fähre nehmen. Auf der Fähre wurden sie von verschiedenen Menschen gesehen. Diese sagten, dass beide heiter wirkten und sehr viele Gespräche miteinander geführt haben. Betrunken wirkten sie aber nicht zu dieser Zeit. Eine Viertelstunde später kamen sie dann mit der Fähre in West Cowes an und sie machten sich auf den Weg zur High Street, eine Straße, auf der es sehr viel Pubs gab. Dort hatten sie die Hoffnung, dass irgendein Pub auf der Straße ihnen Alkohol verkaufen würde. Sie machten sich also auf und gingen von Pub zu Pub zu Pub. Zu ihrem Pech verkaufte ihnen aber keiner Alkohol und sie wurden direkt an der Tür meistens sogar wieder abgewiesen. Gegen 22.30 Uhr war das Wetter dann so schlecht, dass die beiden beschlossen hatten, nach Hause zu gehen. Chris machte sich auch wirklich direkt auf den Weg zurück, aber Damien beschloss, dass er zurück auf die Straße gehen wollte, wo die ganzen Pubs waren und sein Glück vielleicht nochmal versuchen könnte. Dabei trug er eine schwarze Kamera bei sich. Diese Kamera wird für den späteren Verlauf des Falls nochmal wichtig. Da er nun allein unterwegs war, versuchte er nochmal in verschiedene Pubs reinzukommen. Er sah für sein Alter deutlich älter aus und vor allem im Vergleich zu Chris. Zeugen sagten, dass sie Damien später in den Pubs gesehen hatten. Es wirkte also, als hätte er Erfolg gehabt mit seinem Vorhaben. Um 23.15 Uhr wurde Damien dann dabei beobachtet, wie er auf einem Parkplatz versuchte, die Tür eines geparkten Ford Fiestas zu öffnen. Als ein Mann ihn ansprach und ihn fragte, ob das sein Auto sei, drehte er sich um und verließ den Parkplatz. Wenige Minuten später, um 23.34 Uhr, filmte dann eine Kamera, wie Damien einen Fish and Chips Laden betrat.
One, two, three, four, 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 one,
Der Ton der Aufnahmen ist zwar nicht wirklich gut, aber man kann trotzdem hören, dass Damien sich sehr merkwürdig benimmt, so als wäre er verwirrt, betrunken oder auf anderen Substanzen. Statt zum Beispiel etwas von der Karte zu bestellen, sagte er dort mehrfach, dass er ein Essen haben wollen würde. Er bekam daraufhin eine Portion Pommes und verließ den Laden. Während er auf sein Essen wartete, schaute er immer wieder aus der Tür hinaus, so als hätte er Angst, dass ihn jemand verfolgen würde, oder als würde er auf jemanden warten. Nach kurzer Zeit bekam er dann aber eine Tüte Pommes und verließ den Laden ganz normal. Gegen 23.55 Uhr hielt er dann einen Bus an. Er sagte dem Fahrer, dass er nach Chaos fahren wollte, aber der Busfahrer sagte ihm, dass er bereits in Chaos ist. Damien schien diese Antwort nicht zu gefallen und er zückte erneut seine Kamera und fing an, Fotos von dem Busfahrer zu machen. Woher er diese Kamera hatte, ist bis heute nicht geklärt, denn er hatte sie nicht in seinem Besitz, als er auf die Party ging. Auch wo die Kamera nach dieser Nacht hingekommen ist, weiß bis heute niemand. Es hat sich auch nie jemand gemeldet und eine Kamera als vermisst gemeldet, deshalb bleibt bis heute die Frage ungeklärt, wem diese Kamera eigentlich gehört. Er bedankte sich bei dem Busfahrer und verließ den Bus wieder. Um 23.59 Uhr hielt er dann ein Auto auf der Straße an. Eine Frau leierte das Fenster runter und fragte ihn, ob alles okay sei, und Damien schaute sie an und sagte immer wieder, sie beobachten uns, sie beobachten uns, sie beobachten uns. Danach rannte er einfach davon. Um 0.06 Uhr wurde Damien dann ein allerletztes Mal dabei gesichtet, wie er zu Fuß auf dem Weg nach Hause war. Die Familie Nettles wachte dann am nächsten Morgen ganz normal auf, doch nach nur wenigen Minuten merkten sie, dass Damien nicht da war. Seine Schuhe waren nicht im Flur, was bedeutet, dass er die Nacht über nicht nach Hause gekommen war. Sie versuchten auch bei Chris anzurufen und fragten, ob er vielleicht dort übernachtet hatte, aber Chris sagte, dass sie sich bereits um 22.30 Uhr getrennt hatten. Vor lauter Sorge und weil es überhaupt nicht zu Damien passte, gingen sie sofort zur Polizei, um ihn als vermisst zu melden. Die Polizei ging dann davon aus, dass Damien vielleicht weggelaufen sei. Generell wollten sie keine Suchtrupps losschicken und auch Luftüberwachung gab es zu diesem Zeitpunkt nicht, beziehungsweise sie wollten sie nicht einsetzen. In Rückbetracht auf alles, was passiert ist, kann man auch sagen, dass vieles, was in diesem Fall schiefgelaufen ist, auf die schlechte Arbeit der Polizei zurückzuführen ist. Zum Beispiel, als Damien das erste Mal vermisst gemeldet wurde, trugen sie als sein Alter 19 und nicht 16 ein. Daher glaubten sie auch, dass er wahrscheinlich einfach von zu Hause weggelaufen sei. Hätten sie gewusst, dass er minderjährig ist, oder hätten sie es korrekt aufgeschrieben, hätten sie vielleicht ganz anders ermittelt. Mehrere Tage nach dem Verschwinden hatte die Polizei sich immer noch nicht bei Damiens Familie gemeldet. Sie bekamen keine Informationen und gar nichts. Damiens Mutter beschloss deshalb, einmal dort anzurufen. Die Polizei war dann sehr unfreundlich zu ihr und sagte, sie solle aufhören, dort anzurufen, denn sie würde so die Polizeiarbeit unterbrechen. Viele Zeugen meldeten sich daraufhin bei der Polizei und bei der Familie. Die Polizei ignorierte immer noch die meisten Hinweise, aber weil es eine so kleine Gemeinschaft war, machte es schnell die Runde. Irgendjemand kam dann auch und sagte, dass ein Drogendealer in der Nähe namens Bunny in der Nacht Drogen an Damien verkauft hatte. Für die Familie war das total untypisch und sie konnten sich dieses Verhalten überhaupt nicht erklären. Damiens Ex-Freundin, von der er sich erst vor kurzem getrennt hatte, sagte dann auch, dass Damien etwas versteckt hatte in seinem Leben. Vielleicht hatte es mit illegalen Substanzen zu tun, aber sie war sich nicht sicher. Sie wusste nur, dass er ein Mann mit vielen Geheimnissen war. Es würde auch auf die Beschreibung passen, dass er nicht nur betrunken wirkte, sondern viele Zeugen sagten, er wirkte sehr, sehr verwirrt. War er vielleicht selber unter dem Einfluss von irgendwelchen Substanzen in dieser Nacht gewesen? Einige glaubten auch, dass Damien vielleicht seine Trennung nicht verkraftet hatte und sich deshalb nachts ins Meer geworfen hatte. Aber für diese Theorie gibt es keinerlei Beweise. Obwohl die Polizei nicht daran glaubte, dass ein Verbrechen passiert sei, gab es in Chaos eine riesige illegale Drogenszene. Allein in West Chaos gab es 12 Dealer, die extrem bekannt waren. Der bekannteste unter ihnen war ein Mann namens Bunny, von dem viele behaupteten, dass er an Damien etwas verkauft hatte in der Nacht. Andere bekannte Dealer aus der Stadt waren zum Beispiel ein Mann namens Nicky McNamara, der dafür bekannt war, dass er sein eigenes Zeug nahm. Seine feste Freundin, Shirley Barrett, war ebenfalls Dealerin und in der Stadt bekannt, denn sie soll oft dabei erwischt worden sein, wie sie benutzte Nadeln auf Kinder warf. Sie hatte außerdem über 52 Delikte in ihrer Akte stehen. Ein letzter Mann, den wir nicht vergessen sollten, war ebenfalls ein Freund von Bunny. Sein Name war Danny Spencer. Chris, der beste Freund von Damien, sagte ebenfalls, dass sie öfters mal Gras bei einem der eben genannten Männer kauften. Der Ort des Verkaufs soll dabei immer die Wohnung von Bunny gewesen sein. Die Jahre zogen ins Land und es fehlte immer noch jede Spur von Damien. Während der ganzen Verhörung und Untersuchung fiel aber ein Name immer und immer wieder: Nicky McNamara. Laut einigen Zeugen hatte Damien große Geldschulden bei ihm. In der Nacht des Verschwindens soll das Ganze eskaliert sein und die Männer hatten einen Streit miteinander angefangen. Der Streit soll in der Nacht dann so eskaliert sein, dass Nicky ausholte und Damien so fest gegen den Kopf schlug, dass er das Leben verlor. Viele Zeugenberichte sprachen dann davon, dass sie Nicky in der Nacht ebenfalls auf der gleichen Straße gesehen hatten. Kamerabilder würden auch bestätigen, dass es ungefähr die gleichen Uhrzeiten waren, in denen sie auf derselben Straße unterwegs waren. Die Chance, dass beide sich getroffen haben, ist also extrem hoch. Ein weiterer Zeuge sagte dann, dass er am Tag nach des Verschwindens Nicky vor einem großen Fass gesehen hatte. In diesem Fass schien etwas zu brennen. Als er genauer hinsah, warf Nicky noch einen schwarzen Sweater hinein und er sagte, der Geruch war ähnlich wie der von brennendem Fleisch. Ein geheimer Informant der Polizei sagte dann, dass er gehört hatte, dass Nicky die Überreste von Damien 3 Wochen lang in seiner Wohnung versteckt hatte, bevor er ihn irgendwann im Wald vergraben hatte. Der Informant hatte irgendwann ein schlechtes Gewissen und ging damit zur Familie von Damien. Die Mutter wollte damit zur Polizei gehen und eine Hundestaffel rausschicken lassen, aber die Polizei sagte, dass ihr eigener Informant keine vertrauenswürdige Quelle sei und dass sie sich weigern würden, diesem Hinweis nachzugehen. Da die Polizei sich weigerte, sagten die Dorfbewohner sogar, dass sie selber in den Wald gehen würden, um zu suchen. Die Polizei sagte allerdings, dass sie das nicht dürfen und wollte es ihnen verbieten. Trotz des Verbots machte sich eine kleine Gruppe daraufhin in den Wald auf, um nach Damien zu suchen, allerdings erfolglos. Wie viel Wahrheit in der Aussage des Informanten steckt, ist heute nicht mehr nachzuweisen. Damals wäre es ein leichtes gewesen, denn die komplette Straße wurde von Überwachungskameras gefilmt. Zur damaligen Zeit wurden Videos von solchen Überwachungskameras auch noch auf VHS-Kassetten aufgespielt. Diese VHS-Kassetten wurden von der Polizei eingesammelt und dann wurde gesagt, dass sie einen Polizist aus Versehen überspielt hatte. Da es keine digitalen Medien sind, gab es keine Möglichkeit, es wiederherzustellen. Wenn man einmal über eine Kassette drüber spielt, ist das vorherige Bildmaterial für immer verloren. Der einzige Beweis, der also zeigen könnte, dass Nicky und Damien zusammen unterwegs waren, ist damit für immer verloren. Besonders interessant ist, dass wir hier nicht von ein paar Minuten Videomaterial sprechen, sondern von mehreren Stunden, die einfach überspielt wurden. Wie so etwas passieren kann, ist ein großes Rätsel. Die Familie von Damien wollte danach einen Privatermittler bezahlen, denn sie hatten das Gefühl, dass die Polizei nicht richtig ermittelte. Der Privatermittler wollte dann anfangen mit seinen eigenen Nachforschungen, doch plötzlich kam die Polizei auf ihn zu und sagte, dass er gefälligst aufhören sollte, in diesem Fall zu forschen. Damien sei bestimmt nur zwischen der Insel und dem Festland ertrunken. Eine merkwürdige Drohung im Nachhinein. Der Vater fand diese Erklärung und Bedrohung sogar so merkwürdig, dass er zum Hafenmeister der Insel fuhr. Dort fragte er ihn, ob es denn möglich war, dort zu ertrinken und gemeinsam schauten sie sich Strömungen und Wetterbedingungen der Nacht an. Laut den Berechnungen, die sie anfertigten, hätte Damien, wenn er wirklich ertrunken wäre, definitiv wieder angespült werden müssen. Es gäbe also keine Möglichkeit, in der Damien wirklich ertrank und dann nicht wieder angespült wurde. Im selben Jahr hatte Nicky eine Überdosis und verlor sein Leben. In seinen letzten Momenten soll er die Tat an Damien zugegeben haben, zumindest laut Shirley. Was an dieser Überdosis allerdings sehr merkwürdig ist, ist, dass er diese Überdosis in der Wohnung von Shirley hatte. Es war nicht der erste, der in dieser Wohnung an einer Überdosis gestorben war, und die Nadel, die dazu führte, dass er diese Überdosis hatte, steckte in seinem Rücken. Wie hat er sich die Nadel also selbst in den Rücken gesteckt? War er wirklich der Täter, oder wollte ihm jemand einfach die Tat zuschieben, damit die Wahrheit nie ans Licht kommt? Welche Rolle spielte Shirley dabei? Shirley selbst sagte nämlich, dass sie erst Tage später gemerkt hatte, dass Nikki nicht mehr am Leben war. Sie selbst soll nämlich so hart auf Drogen gewesen sein, dass sie gar nichts mehr von ihrer Umwelt mitbekommen hatte und erst Tage später plötzlich wieder bei Bewusstsein war und dann sah, dass Nikki im Badezimmer nicht mehr am Leben war. Danny selbst, also der Mann, der mit Nikki in der Nacht unterwegs war, ist irgendwann von der Insel nach Brixton gezogen. Dort lebte er den Rest seines Lebens und viele von seinen Freunden erzählten, dass er sehr, sehr oft von dem Fall Damien Nettles sprach. Dabei sagte er immer wieder ein und denselben Satz. Dieser Satz ist: Naja, wo man keine Überreste findet, kann es auch kein Verbrechen gegeben haben. Aus irgendwelchen unbekannten Gründen hatte Danny auch Zugang zu geheimen Akten mit Zeugenaussagen darin. Diese Akten nutzte er dann, um die Leute zu bedrohen, die gegen ihn oder Nikki aussagen wollten. Auf die Frage, woher er diese Akten hatte, sagte er nur, dass irgendein Junkie ihm in die Hand gedrückt hatte. Wenn man also alle Fakten in diesem Fall zusammenfasst, wird schnell eine Sache klar. Irgendwas stimmt mit der örtlichen Polizei auf der Isle of Wight überhaupt nicht. Seit 1996 gab es 8 Verdächtige. Alle wurden verhört und alle wurden wieder freigelassen. Aufzeichnungen oder Transkripte dieser Verhöre gibt es nirgends. Es scheint, als hätte die Polizei sich einfach nicht darum bemüht. Auch kam irgendwann heraus, dass die Videoaufnahmen aus dem Fish & Chips Laden um eine Minute gekürzt wurden, bevor die Polizei sie veröffentlichte. In der fehlenden Minute soll man einen Polizeiwagen sehen, der draußen am Laden vorbeifuhr. Warum schnitt die Polizei ausgerechnet diese Stelle aus dem Video heraus? Eine Frage, die dadurch im Raum steht, ist: Hat die Polizei vielleicht mit Absicht schlecht ermittelt? Oder hat sie sogar jemanden beschützt? Wenn ja, warum? Leider gibt es bis auf diese Indizien keinerlei Beweise für diese Theorie und es bleibt nur eine von vielen Theorien da draußen. Ihr könnt euch anhand von allen Fakten, die ich euch jetzt genannt habe, aber doch ein eigenes Bild basteln. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare, denn mich interessiert brennend, was ihr von diesem Fall haltet. Die Familie Nettles zog dann irgendwann nach Texas, denn es wurde zu schmerzhaft, weiterhin auf dieser Insel zu bleiben. Mittlerweile sind 29 Jahre vergangen. Die Chance, dass Damien noch gefunden wird, ist extrem gering. Die Familie gibt ihre Hoffnung aber niemals auf. Schreibt mir gern all eure Meinungen hier auf YouTube in die Kommentare oder auf Instagram, dort bin ich nämlich kurz vor den 3000 Followern. Danke ebenfalls an alle Kanalmitglieder, die mit ihrer finanziellen Unterstützung dafür sorgen, dass ich weiterhin Videos machen kann, auch wenn die Videos aktuell nicht im Algorithmus landen. Lasst doch gerne ein Like da, um mich zu unterstützen. Seit neuestem könnt ihr Videos auf YouTube sogar hypen, das ermöglicht mir, von neuen Zuschauern gesehen zu werden. Und falls ihr neu hier seid, abonniert gerne den Kanal, denn ich poste wöchentlich neue Videos und ich habe bereits über 150 Fälle aufgearbeitet. Bis dahin, gute Nacht und bleibt gesund.